Wenn ihr auf Instagram oder auf YouTube, auf Facebook, TikTok oder sonst irgendwelchen solchen Social-Media-Plattformen unterwegs seid, dann gibt es ja eine künstliche Intelligenz, ich weiß gar nicht, ob das alle von uns wissen, die dafür sorgt, dass deine Lieblingsinhalte genau überprüft werden. Also vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wenn ihr da auf diesen Plattformen unterwegs seid und ihr scrollt da mit dem Handy oder mit der Maus am PC zu Hause runter und schaut mal so und dann kommt auf einmal irgend so ein Video und ihr fragt euch, hä, wieso zeigt mir das das? Wieso zeigt mir diese Seite oder diese Plattform dieses Video? Ich habe das doch gar nicht gesucht. Vielleicht ist das beim einen oder anderen irgendwie so ein Video über Politik oder vielleicht irgendwie ein Lieblingsprediger oder sowas oder vielleicht auch ein Prediger, den ihr noch gar nie gehört habt. Und das Ganze läuft so ab, wenn du diesen Newsfeed oder diese Seite einfach anschaust und runterscrollst und Videos suchst, dann misst diese künstliche Intelligenz auf diesen Plattformen ganz genau, bei welchen Fotos, bei welchen Videos oder bei welchen Posts du stoppst und genau hinschaust. Die misst, wie lang du dich mit diesem Inhalt füllst und wie lang du danach suchst und schaust. Und sie guckt auch ganz genau, was du likest, also was du gut findest, wo du vielleicht so ein Herz gibst oder was du weiterleitest an andere. Und das ist so grob gesagt mal der, man nennt das Algorithmus, der praktisch, also das Ziel hat, dass er dir immer mehr von den Videos und von den Inhalten geben will, die du interessant findest, die dich interessieren. Weil sein Ziel ist es ja, er möchte ja, dass du so lange wie möglich bleibst auf seiner Plattform und dass du Klicks machst, dass sie Klicks bekommen auf ihrer Social-Media-Plattform. Und ich weiß nicht, was das bei dir ist. Vielleicht sind das bei dir so ein bisschen politische Diskussionen, die du immer wieder anschaust. Und du bekommst auch deshalb immer wieder Inhalte davon. Oder vielleicht gutes Essen, neues Rezept ausprobieren, wie man gute Sachen zubereiten kann. Social Media füttert dich die ganze Zeit mit diesen Inhalten. Und wenn mal jemand anders in deinen Algorithmus oder in deine Videos reinschauen würde, dann zeigt das ziemlich viel über deine Vorlieben. Weiß gar nicht, ob uns das bewusst ist. Also wenn bei mir lauter so Katzenbabys oder sowas mit den Videos kommen und die Leute fragen, sowas schaust du dir an? Nö, bestimmt nicht. Interessiert mich überhaupt nicht. Dann sagt dir vielleicht dein Algorithmus, doch. Du stoppst jedes Mal, wenn das kommt. Du heulst fast, wenn du die Katzenbabys siehst. Ich weiß es nicht. Also der Algorithmus, der kennt dich ziemlich gut. Und so ein Algorithmus deckt in gewissem Sinn auf, was in meinem Herzen ist. Was ich gern habe, was mich besonders interessiert und womit ich gern Zeit verbringe. Das Problem bei dieser Sache, je nachdem, was du anschaust, womit du dich füllst, ist, du wirst selbst auch durch das verändert, was du siehst und womit du dich füllst, was du anschaust. Also was du oder womit du dich befasst, hat immer Auswirkungen auf dein Leben, auf dich als Person. Und unser heutiger Bibeltext, den wir uns heute Morgen anschauen, hat auch so ein bisschen etwas von einem Algorithmus, könnten wir fast sagen. Und ich möchte euch mal alle einladen mit mir, wenn ihr die Bibel mit dabei habt, mit aufzuschlagen. Ihr dürft gerne mit reinschauen in den Römerbrief. Wir wollen weitermachen in unserer Reihe durch den Römerbrief. Hier schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde von Rom und wir sind im 8. Kapitel, Römer 8. Wir wollen uns heute die Verse 5 bis 11 etwas genauer anschauen. Ich möchte euch mal einladen, mit mir aufzuschlagen. Römer 8 ab Vers 5. Und hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, So ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So viel aus Gottes unfehlbarem Wort. Steve hat uns letztes Mal schon mit hineingenommen in die ersten vier Verse hier aus diesem Römerbrief aus Kapitel 8. Und es ging ja beim letzten Mal um die Schwachheit des Fleisches. Er hat uns die Lösung aufgezeigt, die Lösung im Leben, im Geist. Und der heutige Abschnitt, hier bringt Paulus jetzt so eine Gegenüberstellung vom Leben im Geist und Leben im Fleisch. Also es gibt zwei Arten von Menschen, die in ihrem inneren Sein entweder das wollen, was Gott nicht ehrt, was Gott nicht gut findet, was gegen Gott gerichtet ist. Sie sind also fleischlich gesinnt. Oder aber diejenigen, die das machen, was Gott die Ehre gibt und die das wollen, was Gott will. Und dieser Text heute Morgen hier aus Römer 8, der lädt uns mal ein, dass wir mal darüber nachdenken, hey, worauf bin eigentlich ich ausgerichtet? Was ist eigentlich in meinem tiefsten inneren Sein? Und die Predigt trägt den Titel Leben im Geist statt Sterben im Fleisch. Und ich möchte zwei Punkte anschauen dazu, nämlich erstens, ein Leben im Geist schenkt eine neue Einstellung und zweitens, ein Leben im Geist schenkt ein neues Leben. Diese zwei Punkte wollen wir heute Morgen anschauen und ich beginne mit dem ersten Punkt, ein Leben im Geist schenkt eine neue innere Einstellung. Also wie schon gesagt, Paulus stellt hier einen Kontrast zwischen Geist und Fleisch auf. Es sind wie so zwei Lebenswege und er schreibt zuerst einmal davon, dass wir mit dem Fleisch ein Problem haben. Er sagt in Vers 5 bis 8, denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also vielleicht mal noch mal kurz, was meint Paulus mit Fleisch? Wir hatten das schon mal vor einiger Zeit, da habe ich ihn vor ein paar Wochen mal so ein bisschen erklärt. Deshalb noch mal so eine kurze Wiederholung. Weil je nach Kontext kann das im Neuen Testament verschiedene Sachen bedeuten. Manchmal beschreibt die Bibel mit dem Fleisch einfach das biologische Leben. Wenn alles Fleisch auf der Erde beschrieben wird oder so. Also alle Lebewesen. Manchmal meint es auch den menschlichen Körper, also unseren Leib. Und hier redet Paulus jetzt zuerst einmal von den sündigen Sehnsüchten in uns Menschen, die wir seit dem Sündenfall in uns herumtragen. Also Paulus meint nicht einfach nur unseren Körper, er ist nicht leibfeindlich. Es wurde leider immer mal wieder in der Christenheit, in der Vergangenheit so falsch auch interpretiert, in gewissen Gruppierungen, auch in Sekten und sowas. Aber das ist eben der Punkt, den die Bibel macht, nicht unser Körper an sich ist falsch oder schlecht. Nicht alles, was wir mit unserem Körper wollen oder machen, ist automatisch sündig, sondern Gott hat uns sehr viele gute Dinge gegeben. Aber alles, und das ist der Punkt, ist seit dem Sündenfall von der Sünde betroffen. Egal, was wir tun. Zum Beispiel, Essen ist an sich eine wunderbare Sache. Das ist etwas, was uns der Herr zum Genießen geschenkt hat. Ich kann essen. Aber sobald mein Essverhalten in Völlerei geht, ist es fleischlich und damit Sünde. Schlaf ist super wichtig, was ganz Besonderes, wenn wir schlafen können. Aber wenn ich einfach nur faul bin und keinen Bock habe, ist es fleischlich und Sünde. Arbeiten ist gut, ist eine Sache, die Gott geschaffen hat vor dem Sündenfall. Aber wenn ich nur noch die Arbeit im Blick habe und Gott aus dem Blick verliere, meine Familie aus den Augen verliere, ist es fleischlich und Sünde. Und wir könnten sagen, eine fleischliche Gesinnung zeigt sich zum Beispiel darin, dass ich permanent mich nur um mich selbst drehe. Dass ich immer nur schaue, wie es mir geht, was für mich gut ist und alles andere kommt danach. Mein ganzes Denken nur um mich. Oder wenn ich meine Entscheidungen nur nach meinem Gefühl treffe und nicht nach Gottes Willen. Danach, was ich innerlich wünsche und nicht frage, was sagt Gott. Es kann sich aber auch in geistlicher Überheblichkeit und Stolz zeigen, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass nur ich den theologischen Durchblick habe und dass nur ich weiß, wie es geht und dass ich mir von niemand anderem was sagen lasse. All das ist fleischlich und das Gegenteil ist eine geistliche Gesinnung. Geistlich gesinnt meint ein Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Es geht um ein Leben, das immer weniger selbstzentriert ist, sondern auf Gott ausgerichtet ist und auf den Nächsten. Und das zeigt sich eben in meinem Handeln, das zeigt sich auch im Wachstum in Heiligkeit. Und manchmal müssen wir Nein sagen zu dem, was wir vielleicht eigentlich wollen, aber ja zu dem, was wir brauchen und was gut für uns ist. Und Paulus schreibt jetzt hier von einem inneren Zustand. Es geht um unsere Einstellung, wonach wir Menschen ausgerichtet sind. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, ist die Frage, ja, worauf ist mein Herz ausgerichtet? Welche Inhalte kommen mir permanent in den Sinn? Was ist das, worum sich all mein Denken und mein Sein dreht? Wonach sehnt sich mein Herz? Um mit dem Bild von ganz am Anfang zu sprechen, wenn es einen Algorithmus in meinem Leben geben würde, der mich mit Inhalten füttert, welcher Algorithmus ist das? Was? Mit welchen Inhalten würde er mich füttern, weil er genau weiß, dass ich das will? Das ist die Frage, die Paulus aufwirft. In Galater 6, Vers 7 bis 8 sagt Paulus an die Gemeinde, an die Gemeinden von Galatien: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das, womit ich mich fülle, das, worauf mein Herz ausgerichtet ist, das bestimmt auch wiederum mein Leben und es beeinflusst mich in meinem Leben. Und die Bibel sagt es uns ganz klar, wer auf das Fleisch sät, wer sich in die Sünde hineinbegibt, der wird immer negative Konsequenzen haben. Immer. Wer auf den Geist sät, der wird dagegen wahres Leben bekommen. Und der Hauptpunkt, den Paulus uns hier lehrt, ist der, und das ist die, können wir sagen, eigentlich so die, der Haupt, der Kern in diesen Versen, was Paulus hier eigentlich mitgibt. Wenn du ein wahrer Gläubiger bist, dann hast du ein verändertes Herz. Ein wahrer Gläubiger, und das zeigt sich ganz besonders hierin, der zeigt das auch in seinem Inneren, in seinem Wünschen, in seinem Wollen und in seiner Sehnsucht. Ja, es bleibt ein Kampf. Wir hatten das alles im Kapitel 7. Paulus schreibt von diesem Ringen. Wir hatten zwei Predigten allein nur über diesen Glaubenskampf des Christen. Aber ein wahrer Christ ist nicht fleischlich, sondern geistlich. Das ist der Punkt, den Paulus hier machen möchte. Ein gläubiger Mensch, der kann zwar immer noch auf das Fleisch säen, ja, aber der Punkt, den Paulus da macht, ein wahrer Gläubiger hat eine grundlegend andere Einstellung, einen anderen Kompass, der jetzt in eine Richtung zeigt. Er kann zwar immer wieder davon ein bisschen abkommen, er kann immer wieder fleischlich handeln, aber sein innerstes Sein und Wollen sehnt sich jetzt nach dem, was Gott sagt und was Gott will. Die ältere Generation unter uns, die kennt das noch. Man hat ja früher noch Radio gehört. Und besonders auf längeren Autofahrten, ganz früher sogar zu Hause, da gab es noch keinen Fernseher. Und da war es jedenfalls so, dass man die Frequenz des entsprechenden Senders einstellen musste, den man hören wollte. Also du hattest je nachdem so ein Rädchen, was du drehen musstest. Bei moderneren Geräten konntest du dann sogar auf so einen Knopf drücken, der hat dann die Frequenz hochgeschaltet. Und auf jeden Fall hast du dann eine Frequenz gehabt und du hast von diesem Sender die Frequenz übertragen bekommen, entsprechend die Nachrichten und Musik. Das, was dort gelaufen ist. Aber du konntest nicht zwei Radiosender gleichzeitig hören. Das ging nicht. Sondern du musstest dich für einen entscheiden. Und manchmal gab es das zwar, dass es irgendwie im Funk so eine Störung oder sowas gab, weil zum Beispiel gerade ein Unwetter war oder weil die Verbindung schlecht war oder sowas. Und dann brach mal die Sendefrequenz ab. Es kann sogar sein, dass mal kurz eine andere Stimme zu hören war oder man hörte so ein Rauschen, so ein Kruch, irgend so ein komisches Geräusch, so ein verwaschenes. Aber grundsätzlich war klar, hey, da läuft eine Sendung auf meiner Frequenz und die andere Sendung auf einer anderen. Aber ich höre jetzt die. Und ihr Lieben, genauso so ähnlich ist es auch mit unserer inneren Einstellung in unserem Leben. Paulus sagt uns hier, ein wahrer Gläubiger hat den Heiligen Geist Gottes, durch den er verändert worden ist. Und sein inneres Sein ist jetzt auf das ausgerichtet, was Gott will. Seine Frequenz ist eingeschaltet auf den Sender Gottes. Und das zeigt sich im Leben als Christ. Weil beide Arten zu leben führen nämlich zu einem anderen Ziel. Er sagt, das Leben im Fleisch führt zum Tod. Und er meint nicht einfach nur das Sterben an sich, sondern den ewigen Tod. Und von einem Christen könnte Paulus niemals sagen, dass seine Gesinnung auf den Tod ausgerichtet ist. Und ein wahrer Christ kann auch nicht als Feind Gottes bezeichnet werden, so wie in Vers 8. Also diejenigen, die im Fleisch sind, sind nicht in der Lage, sich dem Gesetz Gottes unterzuordnen, sagt er. Und dieses Wort meint ein Unterwerfen, eine Unterordnung unter Gottes Gesetz, also Gehorsam. Und Paulus sagt, ein fleischlicher Mensch kann das nicht. Und deshalb, ihr Lieben, wir müssen diese Lehre einfach wirklich, ich sage es so hart, aber wir müssen sie einfach verwerfen, wenn Leute sagen, es gibt wie so zwei Stufen. Es gibt einerseits geistliche Christen, dann gibt es fleischliche Christen. Die einen sind halt schon ein bisschen weiter und die anderen irgendwie, die leben nicht wirklich danach. Nein, Paulus sagt, es gibt nur Christen, die danach leben und solche, die sind einfach keine Christen. Anhand dieses Bibelverses kann ich nichts anderes sagen. Und dieser fleischliche Mensch kann sich Gott nicht unterordnen, sagt Kapitel 8. Und ihr Lieben, das ist das Problem, was alle Menschen von Grund auf haben. Von Grund auf kann kein Mensch das, weil wir alle fleischlich gesinnt sind. In unserem Innern ist immer so ein Mechanismus, der sich von Grund auf nicht unterordnen will unter Gottes Gesetz. Er lehnt es ab. Wir verbinden das immer mit etwas Negativem. Das hat ja was so eine Art mit Kontrollverlust zu tun. Ich gebe damit Autorität und Selbstbestimmung auf und ich gebe es Gott ab. Da sträubt sich alles automatisch in uns. Aber eigentlich hat Unterordnung auch damit zu tun, dass ich mich richtig einordnen kann. Dass ich mich vor Gott und seinem Wort richtig einordne. Also unter und einordnen gehört zusammen. Und das, ihr Lieben, ist eigentlich das Kernproblem der Sünde. Das Problem jedes Menschen. Wir wollen Gott nicht auf dem Thron. Seit Adam und Eva. Wir wollen niemanden, der uns in unser Leben reinquatscht, sondern wir wollen selbst entscheiden. Wir wollen selbst auf dem Thron sein. Aber nur dann, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, wenn wir geistlich gesinnt sind, dann wollen wir das, was Gott will. Dann haben wir erkannt, dass er König ist und wollen uns ihm unterordnen. Und dieses Leben im Geist ist deshalb eine grundsätzlich andere Einstellung. Das Leben im Geist führt auch zu einem anderen Ergebnis, sagt Paulus, nämlich zu dem wahren Leben, zu echtem Frieden. Und wünschen wir uns das nicht eigentlich alle? Wenn wir mal die Medien anschauen, eigentlich wünschen sich doch alle eigentlich Frieden. Tief in ihrem Herzen wünschen sich doch alle Frieden und ein gutes Leben. Die Frage ist, an welchem Ort suchen wir danach? Solange wir fleischlich gesinnt sind, suchen wir immer in irdischen Dingen nach Erfüllung, nach Frieden und nach Leben. Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 14, dass wir ohne den Heiligen Geist keine Herrlichkeit in Gott, in Christus erkennen können, sondern nur Torheit. Es macht für uns keinen Sinn, dass Gott kostbar ist. Und deshalb brauchen wir zuerst eine Veränderung in unserem Herzen. Und dieses veränderte Herz, sodass wir geistlich sind, brauchen wir. Wenn du heute Morgen hier bist und wenn du das Gefühl hast, du hast diese innere Einstellung noch nicht, ich will dich einladen, bete zu Gott, dass er dir ein solches Herz gibt. Ein Herz, das sich nach ihm sehnt, das sich voll und ganz unterordnen will. Und wenn du das nicht alleine machen willst, ich möchte dich einladen, du kannst es sehr gerne mit jemandem zusammen machen. Geh auf jemanden zu dem du Vertrauen hast, komm auf mich zu. Aber bete darum, dass er dir ein Herz gibt, das sich danach sehnt, ihn über allem anderen zu stellen. Dass es will. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Wir kommen zum zweiten Punkt. Ein Leben im Geist schenkt ein neues Leben. Schaut mal, wie seelsorgerlich Paulus hier an die Gemeinde von Rom schreibt. In Vers 9 sagt jetzt etwas ganz, ganz Entscheidendes. Er sagt jetzt, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Also mit anderen Worten, Paulus sagt hier, hey, so wie ich das beurteilen kann, bei euch, Gemeinde in Rom, hey, ihr habt den Heiligen Geist und ihr braucht euch deshalb keine Sorgen, um euer Heil zu machen. Ihr Gläubige, ihr habt den Geist als Gegensatz zum Fleisch. Der Geist lebt in euch und durch seine Kraft könnt ihr jetzt auch immer mehr so leben, wie es Gott gefällt. Und ihr Lieben, ein Geist, ein Leben im Geist bestimmt eben nicht nur, wo wir die Ewigkeit verbringen, sondern, und das ist ganz, ganz wichtig, ein Leben im Geist bestimmt schon jetzt deine Lebensqualität. Es bestimmt schon jetzt dein Leben, das Hier und Jetzt. Und kein Leben ist perfekt, es gibt kein Leben, das perfekt ist, aber ein Leben im Geist, das bringt immer mehr Frieden mit Gott und zu unseren Mitmenschen. Es wächst immer mehr darin. Das ist ein Prozess, das läuft nicht von heute auf morgen, aber es bringt immer mehr Frieden mit Gott, mit sich selbst und mit unseren Mitmenschen. Und das ist das Herrliche am Evangelium. Gott selbst kam in die Welt, so wie Paulus in den Versen nachher schreibt und wie er auch vorher in Vers 3 geschrieben hat, dass er kam ins Fleisch hinein. Also er wurde ein Mensch wie du und ich. Er nahm Knechtsgestalt an, sagt Paulus im Philipperbrief. Und Jesus ist für all deine und meine Sünden, für all die Taten, die wir fleischlich in unserem Leben jemals getan haben, gestorben. Er hat das alles auf sich genommen und er ist nach 3 Tagen auferstanden und er ist dann in den Himmel aufgefahren. Und wenn du ihn als deinen Herrn und Retter erkannt hast und umgekehrt bist, dann vergibt er dir all deine Sünden. Wenn du ihm deine Sünden gebracht hast, all deine Fleischlichkeit, dann schenkt er dir seine Gerechtigkeit. Und das Wunderbare ist, Jesus lässt uns nicht einfach so allein jetzt, das hatten wir ja letzte Woche an Pfingsten gefeiert, sondern er schenkt uns eben seinen Geist. Das ganze 8. Kapitel handelt vom Wirken des Heiligen Geistes in uns. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also Jesus schenkt uns seinen Geist, mit dem Gott selbst in uns lebt. Er ist anwesend in dir. Er lebt in dir. Du bist sein Tempel. Und durch das bekommst du diese neue Ausrichtung, diese Kompassnadel, die auf einmal auf Gott gerichtet ist und du fängst an, ihn zu lieben. Du fängst an, Gott als etwas Kostbares anzusehen. Und genau wie in unserem Römertext, so ist auch hier die ganze Trinität anwesend bei unserer Errettung, bei unserer Wiederherstellung und auch bei unserer Erlösung. Und auch die Reihenfolge ist so wichtig. Es ist zuerst die Liebe und dann folgen unsere Taten. Nicht umgekehrt. Zuerst müssen unsere Sinne, unser Innerstes muss verändert werden und dann folgt der Lebensstil. Genau das schreibt Paulus auch hier in Römer 8, in Vers 5. Und das meint er damit auch in Vers 10 und 11. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Natürlich meint er damit das lebendig machen am Ende, aber es fängt auch hier schon jetzt an. Wir haben schon jetzt neues Leben in uns. Ein neues Leben im Geist. Und dieser Textabschnitt sagt uns eben, wenn du den Heiligen Geist hast und nicht nach dem Fleisch lebst, sondern nach dem Geist, dann bist du gerechtfertigt. Aber ganz wichtig, du wandelst nicht deshalb im Geist, damit du gerechtfertigt wirst, sondern du wandelst im Geist, weil du schon gerecht gemacht bist. Und das ist das Entscheidende. Wir können uns noch so sehr anstrengen, ein Leben im Geist zu führen. Wir können uns noch so sehr danach ausstrecken und es wollen, aber aus unserer Kraft, aus unserem Fleisch heraus ist es unmöglich. Genau das hatten wir letztes Mal. Wir können es nur durch den Heiligen Geist in uns. Und deshalb bleibt dieser Weg bis dahin immer unvollkommen. Bis ans Ziel. John Piper hat gesagt, das Zeichen des Christen ist nicht die Vollkommenheit, sondern der Kampf des Glaubens, der sich in unvollkommener Liebe durch die Kraft des Geistes und in dem freudigen Vertrauen zeigt, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Nimm also Christus als deine Gerechtigkeit und kämpfe darum, ihn und seine Wege über alles zu schätzen. Aber ihr Lieben, wir können das nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ihr mal in die Christenheit schaut, es gibt grob so vier verschiedene Positionen, oder können wir sagen drei Positionen darüber, wie Heiligung passiert. Und ich finde das ganz, ganz spannend, wie das der Theologe Dane Ortlund ausgearbeitet hat. Ich finde das ganz interessant. Er sagt zum einen mal, es gibt die eine Denkweise, die sagt, Jesus macht den Start und ich dann den Rest. Also Heiligung passiert so ein bisschen so, dass Gott zwar alles tut, um mich zuerst einmal zu erretten, und er schenkt mir ein neues Leben, er macht den Neuanfang und dann bin ich wie so ein unbeschriebenes Blatt. Aber ab diesem Zeitpunkt, wenn Jesus mich gerettet hat, muss ich jetzt schauen, dass ich die Heiligung hinbekomme und ich muss mich genügend anstrengen, damit ich es auch wirklich schaffe. Also der Glaube allein rettet, aber danach ist es mein Handeln, das mich voranbringt. Und ihr Lieben, die Schwierigkeit bei dieser Sichtweise ist die, dass dadurch die Anwesenheit der Sünde und die Schwachheit des Fleisches, vor der Paulus hier ja schreibt, einfach total ausgeblendet wird. Damit wird auch die Gnade Gottes gar nichts, das permanent im Leben des Gläubigen sichtbar ist. Und deshalb gibt es noch eine zweite Sichtweise, die sagt, naja, also Gott ist vollkommen souverän und es liegt eigentlich gar nicht an mir, also überhaupt nicht, Heiligung hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Das ist genau das Gegenteil von dem ersten Denken. Und da ist der Gedanke der, Gott rettet mich und er führt auch alles weitere bis zum Schluss, allein Gott macht das. Er ist es allein, der Wachstum in mir bewirkt. Also so ein bisschen das Denken, Gott hat mich gerettet und jetzt kann ich mich zurücklehnen, so wie auf einer Liegematte, auf so einer Hängematte, und Gott bewirkt jetzt schon Heiligung. Es muss jetzt einfach von alleine passieren. Und ihr seht so ein bisschen, beim ersten Denken war der Fehler, es ist ein bisschen zu optimistisch, was der Mensch alleine hinbekommt. Und hier ist der Fehler, dass der Mensch einfach seine Verantwortung verliert, die er ja offensichtlich noch hat, wie die Bibel uns zeigt. Und ihr müsst mal schauen, wie die Bibel das betont, wenn es um Heiligung geht, da wird immer beides genannt, Gottes Souveränität und die menschliche Verantwortung. Paulus schreibt im Philipperbrief 2, Vers 12 bis 13, darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und jetzt kommt's ganz entscheidend, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Es ist Gott, der in uns die Heiligung vollbringt. Und wir werden aktiv aufgefordert, es zu tun. Es ist also beides. Und deshalb ist die beste und die biblischste Sicht wohl die, es ist Gott in mir. Es ist Gott in mir, der die Heiligung bewirkt. Also es benötigt voll und ganz Gott und es benötigt auch uns Menschen. Es überlappt sich irgendwie, damit wir in der Heiligung weiterkommen. Also Gott rettet uns und er vereinigt uns durch seinen Heiligen Geist mit seinem Sohn. Und Gott schafft in mir jetzt das Ergebnis der Heiligung. Aber es ist nicht so, dass ich einen Teil mache und Gott den anderen Teil, sondern Gott schafft durch mich. Das ist ganz wichtig. Sein Wirken in mir zeigt sich dadurch, dass ich es will und dass ich es tue. Das ist Heiligung. Um das mal ein bisschen bildlich zu machen, jeder Vergleich hinkt immer so ein bisschen, aber vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie eine Lampe, die nicht aus sich selbst heraus Licht geben kann, sondern nur, wenn sie in die Steckdose eingesteckt ist. Also der Strom kommt nicht aus der Lampe selbst, sondern aus der Quelle, aus der Steckdose. Und ohne Strom bleibt die Lampe dunkel, mit Strom dagegen kann sie leuchten. Und die Lampe arbeitet eben, weil sie mit der Quelle verbunden ist. Und so ähnlich können wir das auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes vergleichen. Wir können das Licht, also die Frucht, nicht aus eigener Kraft bringen, aber wir können sie deshalb bringen, weil er in uns wirkt. Weil er durch uns wirkt. Und was wir tun können, können eingesteckt bleiben. Durch Gebet, durch Bibellesen und so weiter. Und das heißt, um die Früchte des Heiligen Geistes in unserem Leben zu bewirken, damit es sichtbar wird, geht das nicht so, dass ich die Frucht aus mir herauspresse. Nein, wir brauchen die Verbindung zum Weinstock. Wir brauchen die Verbindung. Das sagt Jesus. Bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein Leben im Geist, ihr Lieben, ist keine Selbstkasteiung, kein Herauspressen von Frucht und sich bis zum Umfallen selbst schlagen. Nein, es ist eine immer tiefere und wachsende Verbindung mit dem einzig Wahren, der die Frucht bringt, mit Christus. Das ist Heiligung. Und deshalb, ihr Lieben, wir müssen erkennen, immer tiefer, wie kostbar und wie herrlich Christus ist. Dass er sich lohnt, damit mein Algorithmus in mir umgestellt wird. Und deshalb fang an, die richtige Frequenz deines Radiosenders einzustellen, damit du dich mehr mit dem füllst, was auch deine Verbindung zu Christus stark macht. Wisst ihr, als Christ ist mein innerer Mensch schon erlöst, sagt Paulus, aber mein Körper ist noch nicht erlöst. Und deshalb erleben wir diesen Kampf. Und deshalb muss auch unser Körper noch sterben. Deshalb müssen wir diesen Weg alle noch gehen. Und wir warten auf den Tag, an dem unser Körper ebenso erlöst sein wird. Das sagt Paulus in Vers 10 und in Vers 11. Aber wir dürfen jetzt schon erleben, wie unser innerer Mensch neu gemacht wird. Und Jesus wird dich am Ende auferwecken. Wir haben diese feste Zuversicht, ihr Lieben. Wir bekommen einen vollkommen neuen Körper, der dann komplett ohne Sünde, ohne Gebrechen und ohne Einschränkung ist. Aber um heiliger zu werden, brauchen wir die Gewissheit und immer wieder den Blick auf die Tatsache, dass Jesus den Sieg errungen hat. Ich muss immer mehr verstehen, wer ich in Christus bin, und das führt mich dazu, dass ich heiliger leben will. Und solange bleibt die Sünde noch ein bisschen Teil unserer Erfahrung als Christ in unserem sterblichen Körper, bis zur endgültigen Erlösung, wovon Paulus dann im ganzen Kapitel 8 schreibt. Ich freue mich mega auf dieses Kapitel, wenn wir dort immer weiterkommen und erkennen werden, was für eine Hoffnung in diesem Kapitel 8 eigentlich Gott uns hier weitergibt. Indem ich mir bewusst Zeit nehme für Gott, sein Wort im Gebet, in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, im Gottesdienst und so weiter, in all dem können wir uns immer mehr auch lernen, danach auszurichten. Also deshalb, ihr Lieben, deshalb machen wir stille Zeit. Deshalb komme ich in den Gottesdienst, nicht einfach nur, weil Jesus es sagt, nicht einfach nur, weil es irgendeine religiöse Übung ist, sondern um ihn mehr zu erkennen, wie er wirklich ist. Das soll das Ziel sein. Seine große Liebe zu dir, zu uns erkennen. Das ist das Ziel. Wir können diese Veränderung in uns nicht erzwingen. Du kannst dich nicht selbst heiliger machen. Du kannst nur von Gott hineingeschmolzen werden. Und dafür müssen wir immer mehr das Evangelium in seiner ganzen Tiefe verstehen. Denn nur das verändert unsere Herzen. Wir brauchen das Wirken des Geistes. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, was du uns geschenkt hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort erklärst, immer mehr, was du dir vorstellst, wie du uns Menschen siehst und besonders auch, was Heiligung und Rechtfertigung ist. Und dass beides miteinander irgendwo zusammengehört und dass es doch, Herr, ja, etwas ist, was wir nicht bewirken können aus uns heraus. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns allen hilfst auf diesem Weg der Heiligung, dass wir immer mehr erkennen dürfen, dass du kostbar bist, dass du es wert bist. Bitte, Herr, wirke durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben, an unseren Herzen, veränder du unsere Herzen, schenk uns Herzen, die dich als etwas Wertvolles anerkennen und sehen können. Vater, bitte, lass uns verstehen, dass es sich lohnt, dir ähnlicher zu werden, deinem Sohn ähnlicher zu werden, dich immer mehr zu lieben. Veränder du diese innere Einstellung in uns. Und du weißt, was jeder einzelne von uns nötig hat. Hilf uns auch in unseren Kämpfen, dass wir erleben dürfen, Herr, wie du da bist, wie deine Liebe größer ist und wie du versorgst. Amen.